Wir wollen ja heute das letzte Buch, das letzte Kapitel in dem Buch Ruth anschauen. Und irgendwie hat sich so ergeben, dass ich eingeteilt war für die ersten 10 Verse des ersten Kapitels, haben also den Beginn gemacht. Und irgendwie bin ich heute eingeteilt wieder beim letzten Text in der Betrachtung von diesem Buch Ruth. Und ich denke, es ist mittlerweile klar geworden, wir haben mit dem Buch Ruth jetzt keine schwer verständliche, hochtheologische Abhandlung, sondern eine Beschreibung eines geschichtlichen Vorgangs in einer Familie in Israel ca. 1200 bis 1000 vor Christus. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch so ein altes Buch, so eine alte Geschichte nicht umsonst in der Bibel steht und für uns heute eine Bedeutung hat und auch in unser Leben hineinsprechen kann. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne in einem ersten Teil euch mal kurz mitteilen und sagen, wie diese ersten 10 Verse, wo ich dachte, über diese Verse kann man keine Predigt halten, dann letztendlich doch eine Relevanz, eine Anwendung, ja, ganz konkret in meinem Leben gefunden haben. Der erste Teil, den habe ich genannt, Elimelech und ich. Nochmal zur Erinnerung, der Elimelech war ja der Familienvater, der in Bethlehem wohnte und es kam die Hungersnot und er trifft eine folgenschwere Entscheidung, um dieser Hungersnot, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Er wandert aus nach Moab und man liest dann, dass dieser Weg im Desaster enden. Denn er selbst und seine beiden Söhne sterben dort und die Witwe bleibt mit den beiden Schwiegertöchtern Ruth und Orpa zurück. Und ja, irgendwann kommt dann die Nachricht, dass Gott seinem Volk Israel wieder Brot gegeben hat und Naomi und die Ruth machen sich dann auf die Reise zurück nach Bethlehem. Und dieser Elimelech, der Familienvater, der dann die Familie nach Moab kommt und dort stirbt, der wird das letzte Mal oder ist das letzte oder diese Begebenheit, dass von seinem Tod berichtet wird, ist bereits in Vers 3 des ersten Kapitels. Das heißt, ab Vers 3 hat dieser Elimelech spielt er bei den handelnden Personen dieser Geschichte keine Rolle mehr. Und dennoch hat dieser Mann mich ein Stück weit zum Nachdenken gebracht, denn er war ja in einer schwierigen Situation, die er dann mit diesem Umzug begegnen wollte und trifft halt diese schwerwiegende Entscheidung, geht nach Moab. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon erklärt, ich habe mich dann ein bisschen mit diesem Volk der Moabiter auseinandergesetzt und was in der Bibel dazu gesagt wird, wo geht dieser Elimelech also mit seiner Familie hin. Die Moabiter waren zunächst mal Ausgeschlossene aus der Gemeinschaft Israel, weil sie in der Wüstenwanderung dem Volk kein Brot gegeben hatten und dem Biliam beauftragt hatten, Israel zu verfluchen. Also sie waren ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Israeliten. Sie waren auch Feinde, denn Gott hatte sie zum Teil auch gebraucht als Instrument der Erziehung und hatte sie als Feinde ins Land Israel einfallen lassen. Und dann waren sie auch ein Symbol der Bequemlichkeit, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Mit Jeremia 48 wird ein ganzes Kapitel dafür verwendet, dieses Volk zu beschreiben, wie das denn ist. Und da steht dann zum Beispiel im Vers 11, sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Hefen und wurde nie umgossen von Fass zu Fass und in der Gefangenschaft ist es nie gezogen und, und. Also, Moab war ein Bild für Sorglosigkeit, für Bequemlosigkeit. Und das Letzte, was ich dann auch noch über Moab sagen möchte, ein Symbol für Stolz, Hochmut und Geltungsdrang. In diesem Jeremia 48, der 29. Vers, vernommen haben wir den Hochmut Joabs, des sehr Hochmütigen, seinen Stolz und seinen Hochmut und sein Dünkel und das Großtun seines Herzens und ich kenne wohl seine Überheblichkeit, spricht der Herr, und sein unaufrichtiges Geschwätz, unaufrichtig haben sie gehandelt. Also Moab ist auch ein Symbol für Stolz, Hochmut und Geltungsdrang. Und ja, dann habe ich mir so überlegt, irgendwie hat dieser Elimelech mich ein Stück weit alarmiert. Er war in einer schwierigen Situation und er geht nach Moab, in dieses Land, zu diesem Volk, wie ich es gerade beschrieben habe. Also in die Gottesferne. Und dann habe ich mir so überlegt, ich habe ja im Frühjahr oder im frühen Frühjahr dann anfangen müssen, mir eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Und das sage ich, habe ich mir so überlegt, in welche Richtung gehst du jetzt? Man hat ja dann ein weites Feld vor sich. Sucht man in Wetzlar, sucht man in der näheren Umgebung, macht man ganz was anderes, alles Mögliche. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich möchte an diesem Elimelech ein bisschen lernen. Und ich möchte es ihm nicht gleich tun. Und habe mir dann so gedacht, ja, für mich soll dann diese Stelle ja nicht eine Stelle sein, wo ich ein möglichst leichtes Leben habe. Das soll nicht der Maßstab, das erste Kriterium sein, dass es bequem ist, eine leichte Arbeitsstelle, ein Job, ja, der einfach leicht und ja, mit viel Bequemlichkeit einhergeht, sage ich jetzt einfach mal. Denn ich habe mir dann hier so an der Geschichte auch nochmal deutlich gemacht, Gottes Wege sind selten bequem. Und dann das Zweite habe ich mir dann überlegt, ja, Stolz und Geltungsdrang sollen auch nicht die bestimmten Faktoren sein, für meine Arbeitsstelle, das zu suchen. Also zu fragen, welche Position ist die schönste? Wo verdiene ich am meisten? Oder was lässt mich nach außen hin toll aussehen? Wo habe ich eine gute Repräsentation nach außen hin? Und der Text hat mir klar gemacht, das sind Kriterien Moabs und die wollte ich dann nicht für meine Arbeitsstelle anwenden. Und dann hat mich das so ein bisschen in eine Richtung getrieben, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bewerbe mich auf einer Stelle, die ist eine Stunde Fahrt weg. Also bequem war was anderes oder ist was anderes. Und auch die wirtschaftliche Lage dieser Firma ist nicht gerade rosig, sodass ich da auch noch unbequeme Zeiten erwarte. Und mir ist sehr bewusst, dass die zuletzt gekommen sind, diejenigen sind, die zuerst gehen. Also bequem war diese Stelle nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, ich möchte auch nicht Stolz und Hochmut und Geltungsdrang als Kriterien ansetzen und dann habe ich mir auch bewusst nach einer Position, einer Rolle umgeschaut, wo ich einfach auf dem Aufgabengebiet bleibe, wie ich es bisher hatte und da auch mein Plätzchen wieder finde. Und habe auch dann, man wird ja dann nach Gehaltsforderungen gefragt bei so einem Vorgestellungsgespräch, da habe ich gedacht, da gehst du auch bewusst machst du bewusst deutliche Abstriche. Wenn das sollten nicht Kriterien für diese Arbeitsstelle sein. Und dann letztendlich ist es dazu gekommen, ich habe genau eine Bewerbung geschrieben und ja, in Allendorf-Eder diese Stelle angeboten bekommen und habe sie dann auch angenommen, weil ich irgendwie dachte, das passt auch zu diesem, ja, du gehst hier nicht nach Moab. Ja. Und und habe dann auch ein Stück weit jetzt gemerkt, ja, es öffnen sich so ein Stück weit Türen und ja, ich kann schon erste, sagen wir mal, Geschenke aus der Fülle des Segens Gottes sehen. Zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, ich habe eine Bewerbung geschickt, auf diese Stelle hatten sich 260 weitere Bewerber beworben. Das heißt für mich, ja, das war jetzt nicht ich, warum ich jetzt dieser eine von 260, ja. Ich habe jetzt sehr, sehr hilfsbereite Kollegen erlebt, die mir durchaus auch mal eine Frage gestehen. Mein Gehalt hat sich ja ohne meine Aufforderung hin dann doch deutlich höher entwickelt, als ich das gefordert hatte. 2 Stunden Fahrzeit heute oder jeden Tag, die ich dann nach Allendorf fahre, eine hin, eine zurück, hat jetzt aber dazu geführt, dass ich auch 2 Stunden irgendwie intensive Zeit habe und zum Beispiel beten oder geistliche Impulse mir anhören kann, mir die Bibel vorlesen lassen kann oder Predigten hören oder sowas. Ich habe dann mal versucht, da einen Gebetskreis ausfindig zu machen und bin über die FEG in Allendorf fündig geworden, bin jetzt eingeladen für Ende August in einen Gebetskreis, wo sich Christen aus dem Kollegium dann treffen, bin mal gespannt. Am Donnerstag kam ein Kollege und sagte, Thomas, du hast doch in deinem Steckbrief was erwähnt davon, dass du da eine in einer christlichen Gemeinde mitarbeitest. Steckbrief muss jeder neue Mitarbeiter ausfüllen und wird dann quasi im Unternehmen für jeden, sagen wir mal, lässt sich für jeden dann einsehen. Und der hatte da mal reingeguckt bei mir und sagte dann, ja, wie ist das hin und her, und erzählte mir dann, dass er auch in eine Gemeinde geht. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie passiert hier was. Ja, irgendwie ist das immer noch, wo ich den Eindruck habe, das ist die Richtung. Ich erzähle das deshalb, weil ich einfach sagen wollte oder euch nochmal an diesem Beispiel mitgeben wollte, dass so ein Text, so ein uralter Text, wo man vielleicht am Anfang gedacht hat, hier, man weiß überhaupt nicht, was man dazu sagen soll, irgendwie dann doch eingreifen kann und lebendig werden kann in unser Hier und Jetzt. Und in diesem Sinne wollen wir heute das Kapitel 4 lesen. Und ich lade euch ein, auch mal da hinzuhören und zu überlegen, was hat dieses uralte Kapitel 4 mit meinem Leben hier und heute zu tun und wo redet Gott. Von der Handlung her nochmal ganz kurz die Wiederholung. Nachdem die drei Männer in Moab gestorben waren, gibt es in Israel wieder was zu essen, und die Naomi und die moabitische Schwiegertochter Ruth gehen dann zurück nach Jerusalem. Ruth hatte sich dann klar entschieden, nicht in Moab zu bleiben, sondern sich klar für das Volk und den Gott der Ruth entschieden. Und zurück in Bethlehem treffen sie dann Boas, einen Verwandten, und dieser Boas meint es gut und ist den beiden Frauen wohlgesonnen und behandelt sie sehr großzügig. Und nach einem Abend auf der Tenne, das hatten wir beim letzten Mal, nähert sich Ruth dem Boas und legt sich zu seinen Füßen, als er an einem Getreidehaufen eingeschlafen ist. Und als er erschrocken wach wird, teilt sie ihm mit, dass er als Verwandter in ihren Augen der Löser ist. Ein Begriff, der heute in diesem Kapitel vorkommt. Und Boas versteht diese Aufforderung und beginnt, konkrete Schritte zu planen und zu gehen. Und er wird als Löser aktiv. Und der heutige Text berichtet nun von diesem Handeln des Lösers Boas. Und jetzt möchte ich die Monika bitten, diesen Text uns mal vorzulesen. Und ja, möchte auch heute wieder einladen, aufzustehen zu diesem Text, weil es der Text oder das Wort des lebendigen Gottes ist und einfach ein äußeres Zeichen, wer möchte, das zu sagen, ja, das erkenne ich an, dieses Wort ist Gottes Wort.
Ich lese nach der guten Nachricht. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Als der Mann vorbeikam, der als erster verpflichtet war, Ruth zu helfen, rief er ihm zu: Komm hierher und setz dich. Dann holte Boas 10 Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten, und als sie sich gesetzt hatten, sagte er zu dem anderen: Du weißt, dass Naomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist. Sie möchte das Grundstück verkaufen, das unserem Verwandten Elimelech gehört hat. Deshalb wollte ich dir einen Vorschlag machen. Erwirb das Grundstück in Gegenwart der Ältesten und der übrigen hier versammelten Männer. Sag, ob du es tun willst oder nicht. Ich muss es wissen, denn du bist der Erste, der dazu verpflichtet ist, und nach dir bin ich an der Reihe. Der andere antwortete: Ich werde es tun. Boas fuhr fort: Wenn du von Naomi das Feld erwirbst, übernimmst du zugleich die Verpflichtung, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen, dem das Grundstück als Erbesitz gehören wird. Wenn es so ist, verzichte ich, sagte der andere. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Dann zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzerrechts an Grund und Boden. Boas wandte sich an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Ich habe damit auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbbesitz gehören wird. Machlons Name soll in seiner Sippe nicht vergessen werden, und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Die Ältesten und alle anderen Männer auf dem Platz am Tor sagten: Wir sind dafür Zeugen. Der Herr segne die Frau, die in dein Haus kommt. Ich gebe ihr so viele Kinder wie Rahel und Lea, von denen ganz Israel abstammt. Mögest du selber in deiner Sippe an Einfluss gewinnen und berühmt werden unter den Einwohnern von Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie brachte einen Sohn zur Welt. Da sagten die Frauen zu Naomi: Der Herr sei gepriesen. Er hat dir einen Beschützer geschenkt. Möge dein Enkel berühmt werden in Israel. Er bringt dir neues Leben und wird dir im Alter eine Stütze sein. Denn er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die so treu zu dir hält. Wahrhaftig, du hast an ihr mehr als an 7 Söhnen. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und zog es auf wie ein eigenes. Die Nachbarinnen nannten es Noomis Sohn und gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isais, dessen Sohn König David war. Die Abstammungslinie von Peres bis David verläuft über Hesron, Ram, Aminadab, Nachschon, Salmon, Boas, Obed und Isai, dessen Sohn König David war.
Ja, bevor ich anderen die Gelegenheit gebe, ihre Gedanken weiterzugeben, noch ein Hinweis zur Rolle des Lösers. Und ich habe gedacht, ich gebe mal vielleicht ganz allgemein eine Erklärung ein bisschen dafür, was das denn mit diesem Löser auf sich hatte, weil ich finde, das ist halt ein zentraler Begriff in diesem vierten Kapitel. Also Gott hatte dieses Prinzip des Lösers eingesetzt in seinem Gesetz. Und Boas tut hier eigentlich das, was Gott da vorgeschrieben hat. Und die Idee war, dass die Namen der Familien erhalten bleiben sollten und das Eigentum geschützt bleiben sollte, wenn die Männer der Familie quasi frühzeitig starben, ohne dass Nachkommen da waren. Und das geht zurück auf 2 Stellen aus dem Alten Testament. In 3. Mose 25 wird beschrieben, der Hintergrund, dass Gott gesagt hat, das Eigentum muss erhalten bleiben in der Familie. Im ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufrecht auf Grund und Boden gewähren. Und wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, muss sein nächster Verwandter als Löser eintreten und das Veräußerte zurückkaufen. Also da kommt der Begriff des Lösers vor und es geht hier darum, quasi, dass das Eigentum, das Land in der Familie verbleibt. Und die zweite Stelle und der zweite Aspekt für dieses Prinzip des Lösers besteht halt in dem Fortbestehen des Namens der Familie. Oder man könnte auch sagen Schwagerehe. Das wird in 5. Mose 5 beschrieben. Wenn Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Fremden außerhalb der Familie heiraten. Ihr Schwager soll zu ihr kommen, sie zur Frau nehmen und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, soll den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen, damit dieser Name in Israel nicht untergeht. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, werden noch einige Details beschrieben. Also diese beiden Prinzipien stecken dahinter, hinter dieser Einrichtung des Lösers, den Erhalt des Eigentums und die Fortführung und den Erhalt des Namens der Familie. Und lösen bedeutet also freilassen nach Bezahlung eines Preises. Und im Falle von dem Elimelech war der Besitz wahrscheinlich verkauft oder verpfändet worden. Und wir lesen in dem 10. Vers, dass Boas genau diese beiden Dinge erfüllt, die ein Löser hier erfüllen soll. Da wird nämlich gesagt, somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Also Boas wird zum Löser und er erfüllt genau diesen beiden alttestamentlichen Vorschriften, wie ich sie eben erklärt hatte. Nur das nochmal zum Hintergrund für dieses Prinzip des Lösers, wo es hier in diesem 4. Kapitel zentral drum geht. Und ja, jetzt können sich gerne Brüder anschließen und ihre Gedanken weitergeben. Ja, was ich mir noch, oder was mir noch in diesem 4. Kapitel sehr wichtig geworden ist, es gibt viele Aspekte in diesem 4. Kapitel, glaube ich, wo man drauf eingehen könnte. Aber was mir beim allerersten Lesen schon irgendwie herausgeleuchtet hat aus diesem 4. Kapitel, sind die Parallelen zu Jesus, zwischen Boas, dem Löser und Jesus. Und da möchte ich mal so ein paar Punkte erwähnen und, oder vielleicht nochmal ins Bewusstsein rufen, wo da auch Parallelen zu Jesus sind und wie Jesus aus dieser alttestamentlichen Geschichte herausleuchtet. In Markus 10, Vers 45 steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Also der Boas war jemand, der hatte das Lösegeld bezahlt und er hatte sich damit quasi den Erbbesitz wieder zurückgekauft und auch diese Ehe mit der Ruth eingegangen. Ganz klar, es ist eine Parallele, zeigt auf Jesus. Oder ein zweiter Text aus Offenbarung 5, Vers 9, und wir singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott. Also, das wird das auch nochmal unterstrichen. Es geht hier um Jesus, auch um einen Hinweis auf Jesus in diesem Text, über dieses Beispiel des Boas. Also, Boas hatte das Lösegeld bezahlt und das ist genauso bei Jesus. Jesus hat bezahlt und uns freigekauft. Das Zweite, wir finden die Voraussetzungen eines Lösers auch bei Jesus. In dem Text haben wir gesehen, dass erstmal die Voraussetzung war, es sollte ein Blutsverwandter sein. Der nächste Blutsverwandte sollte die Lösung vollziehen. Und ja, bei Boas war das der Fall. Er war zwar nicht der Allernächste, das werden wir gleich noch sehen, aber er war ein Blutsverwandter. Und ich habe dann bei einem Ausleger den Gedanken gefunden, ja, Jesus musste auch erst verwandt mit uns werden, um uns lösen zu können. Und er konnte nicht im Himmel bleiben, sondern musste uns gleich werden hier auf der Erde. Es musste ein Verwandter, einer, der uns gleich ist, werden, um uns zu erlösen, um für uns als Löser eintreten zu können. Und er kam als Mensch zu Menschen. Eine weitere Parallele. Der Löser musste wollen. Und in unserem Text haben wir gesehen, dass der vorrangige Löser, der eigentlich zunächst das Recht gehabt hätte zu lösen, eben dieses Recht nicht wahrnehmen wollte. Und bei Jesus, ja, können wir diesen Willen klar feststellen. Als er kurz vor seiner Kreuzigung ist, ja, da ist es ihm schwer und ja, er hätte Legionen von Engeln rufen können, hat er aber nicht, weil er gesagt hat, ich will gehorsam sein, will diesen Schritt der Lösung gehen. Und Jesus hat sich ganz klar ja, für uns und unsere Erlösung entschieden. Der Löser muss wollen. So wie der Boas gewollt hatte, so hat sich auch Jesus entschieden zu lösen. Und der Löser muss in der Lage sein, ein weiteres Kriterium, eine Voraussetzung für den Löser, den Preis zu zahlen. Er muss in der Lage sein zu lösen. Und dieser vorrangige Löser, der hier, von dem hier berichtet wurde, der wäre ja nach dem Gesetz eigentlich der Nächste gewesen und berechtigt gewesen, als Löser einzutreten. Und er sagt dann, ich kann es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe dann in einem Kommentar gelesen, dass auch dieser vorrangige Löser, der hier nicht mit Namen genannt ist, dass das ein Stück weit ist auch ein Beispiel für das Gesetz. Er war ja gesetzesmäßig der Erste, der am Zuge gewesen wäre. Ja? Ein Beispiel für das Gesetz im Sinne, dass das Gesetz die Erlösung nicht schaffen kann. Der Römerbrief erklärt uns, dass nach dem Gesetz hier es unmöglich ist, uns von der Verdammnis zu befreien. Warum? Problem ist nicht das Gesetz, denn das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Problem sind wir, weil wir es nicht schaffen können, das Gesetz zu halten. Und deshalb hat Gott Jesus, ich sag mal, den wahren Boas gegeben, der allein erlösen kann. Also ein Löser muss in der Lage sein, diesen Preis zu bezahlen. Und es ist nicht das Gesetz, es ist nicht unsere eigene Anstrengung. Es sind nicht die Werke, die wir tun können aufgrund einer gesetzlichen Basis, die uns erlösen können. Das ist völlig ungeeignet, irgendjemand nach seinem guten Tun oder durch sein gutes Tun, ja, dass er dadurch erlöst wird. Eine weitere Parallele, die ich in diesem Text finde, die habe ich überschrieben mit "Im Namen ist Rettung". Und zwar der naheliegendste Löser, den Boas ja da vor den Ältesten befragt, ist namenlos. Ich hab im Auto mir in der Hörbibel dann auf dem Weg nach Allendorf mir diesen Text auch nochmal vorlesen lassen. Und dann sagte dieser Sprecher da und nannte diesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, auf jeden Fall wurde er mit so und so. Also der sagte dann, und der so und so sagte. Da denke ich, das ist doch irgendwie hier ein Versprecher oder sowas. Hab nochmal zurückgespult. Nein, der so und so sagte zu Boas. Also der war namenlos, der hatte keinen Namen und er wird in der Elberfelder Übersetzung mit so und so benannt, weil es, ja, so und so halt. Ja. Interessant, habe ich dann gedacht. Und dieser so und so kann eben hier nicht eintreten als Löser. Und dann habe ich so gedacht, ja, die Erlösung kommt aber von einem Mann mit einem Namen. Und der Name heißt Boas, der bedeutet nämlich Stärke oder Kraft. Und Boas hatte hier die Stärke und die Kraft, Ruth zu lösen. Und dann dachte ich, ja, dann ist auch die Verbindung zu Jesus offensichtlich. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel, in dem Menschen, den Menschen gegeben, dem wir gerettet werden müssen. Also, es ist der Name Jesus, der uns rettet und nicht der so und so. War für mich, ja, irgendwie kurios über diese Übersetzung hinweg, das nochmal so zu realisieren. Und es ist auch irgendwie, ja, ein Zeichen dafür, dass es hier keinen Kompromiss gibt. Es ist nur Jesus. Und dann habe ich gedacht, Boas stellt sich hier öffentlich auf die Seite dieser jungen Frau aus Moab, dieser Moabiterin, die eigentlich kein Anrecht gehabt hätte, irgendeinen Mann aus Israel zu heiraten. In 5. Mose 23, Vers 4 wird gesagt, dasselbe gilt für einen Ammoniter oder Moabiter. Sie sind für immer von der Gemeinde Jahwes ausgeschlossen, selbst noch in der 10. Generation. Also sie hatte kein Anrecht, nach diesem Gesetz eigentlich zum Volk Israel zu zählen oder gar von einem Israeliten geheiratet zu werden. Und interessant fand ich auch in einem Kommentar, es sind 10 Generationen der Moabiter, die in diesem Vers aus 5. Mose genannt werden. Also mindestens 10 Generationen sollen diese Moabiter hier ausgeschlossen sein. Und interessant ist, wenn man diese letzten Verse liest, wo es darum geht, die Abstammungslinie, die da nochmal gesagt wird, wo da Ruth als die Urgroßoma von David genannt wird, ja, das sind auch 10 Generationen, die dort genannt werden. Könnt ihr nochmal nachlesen. Und ja, hat mir so ein bisschen veranschaulicht, Ruth hatte sich ganz bewusst für dieses Volk Israel entschieden und ihm zugewandt und dem Gott Israel und hatte sich gleichzeitig damit von ihrem Moab abgewandt. Und das war dann auch der Beginn, wo Gott diese Frau völlig unverdiente Art und Weise in eine Segenslinie hineinstellt, die bei dem König David endet in unserem Text und weitergeht auf Jesus. Und ja, irgendwie, es leuchtet da für mich auch die Gnade Gottes heraus, am Beispiel von der Ruth, wo Gott uns, damals der Ruth, uns heute unverdienterweise in eine Segenslinie stellt, in eine Erbschaftsfolge. Und ja, ich habe noch irgendwo einen Text aus Hebräer 2, Vers 11 gefunden, dass Jesus sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Also wir, die wir eigentlich kein Anrecht gehabt hätten auf diese Gemeinschaft im Volk Gottes. Ja, sagt Jesus, ich will mich für euch nicht schämen, sondern will euch meine Brüder nennen. Und wenn Jesus erlöst, das sehen wir hier an diesem Boas, dann heißt das, diese Gemeinschaft heißt dann, ich will er innigste Gemeinschaft einrichten. Und das sehen wir hier an diesem Beispiel mit dem Boas und der Ruth. Sie heiraten. Die innigste Gemeinschaft, die man sich so vorstellen kann, ja, die innigste Beziehung, ein Beispiel, wo Gottes Gnade letztendlich hin möchte, will uns unverdienterweise in eine Gemeinschaft stellen, die inniger nicht sein kann. Dann habe ich noch einen Gedanken, das habe ich genannt, die Transparenz und Dokumentation des Deals. Könnte man meinen, wer vom Trump? Der redet ja auch immer von Deals. Ja? Aber hier geht es ja um einen Vorgang, ja, um eine Abmachung. Ersten Durchlesen des Kapitels fiel mir das auch schon auf. Irgendwie hat der Boas hier für maximale Transparenz gesorgt, habe ich so gedacht. Also da wird nichts unter den Tisch gekehrt. Also er ruft die Leute zusammen, setzt sich erstmal ans Tor. Ja, öffentlicher Platz setzt er sich hin. Dann sagt er, ich brauche 10 Männer aus den Ältesten im Dorf, die hier als Zeuge sind. Und die sind dann da und dann kommt dieser Löser da vorbei, der Herr so und so, und er bekundet quasi das Anliegen öffentlich am Tor vor diesen 10 Ältesten, vor diesem so und so. Und ich dachte so, da gibt es hier keine krummen Sachen. Hier wird offen gesagt, um was es geht. Öffentlich lässt er dem anderen auch das Recht des Lösers, er lässt ihm den Vortritt und lässt den anderen, gibt ihm die Möglichkeit und versucht da nichts zu mauscheln. Und er zeigt ihm aber auch die Konsequenz auf, der sagt, wenn du löst, dann geht es eben nicht nur um das Land, sondern auch die Ruth ist Teil des Vertrags. Und die Abmachung wird dann auch besiegelt durch ein Zeichen, ein Schuh. Hier, ja, zieht ein Schuh aus. Und dann habe ich so gedacht, das ist bei Jesus genauso gelaufen mit diesem Deal, mit dieser Abmachung, diesem Vertrag, diesem Vorgang des Lösens. Diese Lösegeldzahlung bei Jesus war für alle sichtbar. Sie fand auf einem Hügel statt und ja, er hing, sag ich mal, erhöht und hat so auch den Preis bezahlt. Also nichts im Geheimen, sondern exponiert, für alle sichtbar, für alle zugänglich. Dann gibt es Zeichen, die diesen Vorgang der Erlösung, sagen wir mal, unterstreichen. In unserer Geschichte war es der Schuh, bei Jesus zerreißt der Vorhang im Tempel, der Himmel verdunkelt sich. Dann gibt es Zeugen, auch ein Beispiel dafür, gibt es unzählige Zeugen für den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung. Und wir halten heute dieses Vertragswerk, diese Dokumentation dieses Vertrags in Händen, schwarz auf weiß, können wir davon in der Bibel lesen. Für jeden oder für die allermeisten Menschen auf dieser Welt ist dieses Dokument, diese Urkunde, die Bibel eben zugänglich. Und damit es wirklich auch öffentlich und für jeden bekannt ist, beauftragt ja Jesus seine Nachfolger, geht hin und sagt das den Leuten. Und ja, erzählt den Leuten von diesem Lösungsgeschäft und ja, ich will, dass alle gerettet werden. Und bei Jesus ist dieses, ich sag mal, die Verhandlung und die Lösegeldzahlung eine öffentliche Geschichte, genauso wie es bei dem Boas war. Und ich höre hier mal auf mit den Parallelen zu Jesus. Ich habe es gesagt, für mich leuchtet aus dieser Geschichte Jesus heraus, an diesem Mann Boas, in dieser Umgebung, in die diese Geschichte hineingebettet ist. Ja, und ich glaube, dass ein solcher Text ja keine große weitere Einführung in ein Abendmahl benötigt, wie wir es heute feiern wollen. Ich denke, dass sehr viel in diesem Text herausleuchtet, auch was der Hintergrund für unser Abendmahl heute Morgen sein sollte oder sein kann. Und ich möchte deshalb jeden einladen, der Jesus als diesen Löser erfahren, in seinem Leben erfahren durfte, möchte ihn einladen, teilzunehmen an dieser Feier, um vielleicht neu zu entdecken, welche Gnade uns da eigentlich entgegengebracht wurde und entgegengebracht wird, wie dieser ruht. Dankbar dafür werden, dass Jesus uns erlösen wollte. Er hatte den Willen dazu. Wir wollen Jesus rühmen, dass er die Gemeinschaft beim Vater verlassen hat, um uns ein Blutsverwandter zu werden, so zu werden wie wir, damit überhaupt die Möglichkeit für die Lösung eröffnet wurde, die Bedingung erfüllt wurde und die Möglichkeit, uns zu erlösen. Wir wollen uns neu daran erinnern, dass er die innigste Beziehung sucht und Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann. Bei Boas und Ruth war es die Ehe, vielleicht als ein Beispiel für die Innigkeit der Beziehung, die Gott mit uns möchte. Und wir wollen in unserem Abendmahl heute vielleicht auch nochmal darüber dankbar werden für die Einzigartigkeit seines Namens. Das hatte ich ja gesagt. Wir haben hier nicht von einem so und so zu reden, für den wir hier Abendmahl oder zu dem hin wir hier Abendmahl feiern, sondern wir können uns an Jesus Christus erinnern. Ja, die Teilnahme an unserem Abendmahl ist, wie wahrscheinlich allen bekannt, ich sage es aber trotzdem nochmal nicht,